Wenn du der Meinung bist, jeder Rowdy fährt ein Audi und an der nächsten Kreuzung nimmt dir dann tatsächlich ein Audi die Vorfahrt, dann hat sich dein Glaube bestätigt. Aber ist es wirklich so? Und in der heutigen Folge geht es um kognitive Verzerrungen und hypothesenbasiertes Arbeiten.
Herzlich willkommen beim Podcast Produktmanagement Impuls. Hier geht es um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Bernadette ist Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Anselm, das bin ich, ist Gründer der EvoluCX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und 30-mal schnellere Kundenbefragungen und somit einen sicheren Go-to-Market ermöglicht. Und bevor wir heute in die Folge starten, Bernadette, will ich dir ganz herzlich gratulieren. Und zwar ist es jetzt die 26. Folge dieses Podcasts und wir sind mit dem Podcast jetzt beinahe ein Jahr alt.
Ja, fettes High Five, Anselm, für uns beide.
Super geil. Ich freue mich, dass der Podcast so mit dir als Hörerin oder dir als Hörer wachsen konnte. Wir sehen ständig, dass mehr Zuhörer dazukommen, mehr Leute diesen Podcast auf Spotify finden, kriegen auch vereinzelt Rückmeldungen von Hörern und viele meiner Kontakte im Bereich Produktmanagement geben mir auch öfters die Rückmeldung, ja, ich höre mir das ständig an. Insofern freue ich mich natürlich insbesondere mit dir, Bernadette, diesen Podcast zu machen. Aber ja, ich freue mich auch über dich als Hörer und Hörerin. Da ein schönes Dankeschön von Bernadette und mir.
Auf jeden
ein
Fall.
Dankeschön insbesondere an alle, die sich auch die letzten Wochen und Monate mal gemeldet haben, Feedback zu dem einen oder dem anderen gegeben haben. Das ist ja immer so, wenn man einen Podcast macht, dann ist das so teilweise anonym, weil jeder das für sich runterladen kann. Also herzliche Einladung, wenn jemand einen Themenvorschlag hat, eine Frage hat oder einfach nur was loswerden will, an uns, an die Podcast-Hosts, dann meldet euch einfach bei uns. Also ihr findet die Bernadette genauso wie mich über LinkedIn am besten oder über unsere Webseiten. Da sind überall die Kontaktdaten. Und wichtig ist natürlich, dieser Podcast, der ist kostenfrei, aber der kann nur kostenfrei sein, wenn sich natürlich ständig die Fanbase erweitert und wenn wir merken, das Ding wird empfohlen und das läuft und erweitert sich. Und deswegen hier an dich als Hörer und Hörerin den Appell, wenn du das irgendwo hörst auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer, drück einfach den Abonnieren-Knopf und was extrem wichtig ist, ist gerne an Freunde, Bekannte und Kollegen empfehlen, die natürlich in diesen Bereichen arbeiten. Und ganz wichtig, ihr kennt es ja immer mit den Plattformen, Bewertungen, ohne 5-Sterne-Bewertung können wir uns am Ende gar kein Brot und Wasser kaufen. Haha. Nein, aber das ist natürlich sehr wichtig, damit zukünftige Podcast-Hörer auch wissen, ja, da lohnt es sich reinzuhören. Deswegen nimm dir am besten jetzt direkt gleich die Zeit oder nach dieser Folge einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung und einen kleinen Text hinterlassen. Ich habe letztens gehört, das mit den Sternen ist eine Bewertung, das mit dem Text ist eine Rezension. Also wir brauchen natürlich für den Podcast, beziehungsweise deine Kollegen brauchen beides, eine Bewertung und eine Rezension.
Ja, und wir freuen uns über jedes noch so kleine Hallo, um euch dann auch kennenzulernen. Und es ist jetzt eigentlich schon super Überleitung in unser Thema hinein, Feedback, den Kundenfeedback, das kriegt ihr ja als Produktmanager auch viel mit über den Customer Support, viele verschiedene ja Rückmeldungen, Reklamationen vielleicht auch, ne, Fehlermeldungen und das führt vielleicht manchmal dazu, dass man sich denkt, okay, die Probleme, die da aufploppen, das sind die allerschlimmsten und allergrößten, die die Kunden und Anwender umtreiben. Anselm, was sind da deine Erfahrungen?
Tatsächlich reicht es bei weitem nicht, wenn jemand sagt, ja, wir haben ja mit unseren Kunden Kontakt über den Support. Also es ist ein ganz einfaches, auch hier wieder ein kognitives Bias, dem man unterliegt. Weil Leute, die sich beim Support melden, die sind zum Beispiel der Firma im Grunde noch sehr positiv gegenüber eingestellt. Also du musst immer mehr Quellen für deine Produktinnovation, für deine Inspiration finden, als einfach nur da, wo sich ein Kunde im Support beschwert. Das sind dann vielleicht eher in der IT-Sprache gesprochen Bugfixes oder Fehlerbehebung. Aber damit erfindest du nicht das Rad neu, damit schaffst du nicht den neuen Umsatzbringer. Und ey, es gibt nur einen Grund, warum wir im Produktmanagement sind, warum wir hier Karriere machen wollen. Und warum? Weil wir wollen nicht irgendwie auf einem Plateau in der Waagrechten bleiben oder irgendwie schräg nach abwärts, sondern wenn ihr euer Unternehmen, wenn du dein Unternehmen weiterbringen willst, dann musst du auch richtig geile Produkte machen. Und das kriegst du nicht hin, indem du einfach nur Supportanfragen analysierst und irgendeinen Fehler in der Vorgängerversion besser machst. Was sind denn so Probleme, die ich mitbekomme, ja, wenn ich mit Produktmanagern spreche? Meistens sind es dann auch Manager im Produktmanagement, aber auch wenn ich Workshops mache. Es gibt endlose Diskussionen im Produktmanagement. Ja, die führen dann teilweise dazu, dass späte oder zaghafte Entscheidungen für den nächsten Stagegate oder für Investitionen getroffen werden. Es gibt oft auch ein fehlendes Vertrauen in Produkt und die Timeline des Produkts im ganzen Unternehmen, was auch zur Folge hat, dass man sehr langsam ist im Daily Business, weil der Produktmanager sich quasi tagtäglich auch vor seinen Ingenieurskollegen und so weiter oder vor den Vertriebskollegen rechtfertigen muss und sagen muss, ja, es lohnt sich jetzt hier den Aufwand reinzustecken. Wir rechnen damit, dass das Produkt ein Erfolg wird und wir glauben wirklich dran. Ganz frustriert ist auch für einen Produktmanager zum Beispiel sehr oft zum Nachrecherchieren für bestimmte Themen geschickt werden nach dem Management. Also da hatte ich letztens wieder einen Call, wo halt auch ein Leiter Produktmanagement sagt, ja, eigentlich jedes dritte Projekt hat so ein Major Fuck-up, wo wir irgendwie mehrere Runden drehen müssen. Was war das? Ich glaube, das Stichwort war böse Schleifen drehen. Ja, genau. Oder ein viertes Symptom ist natürlich, wenn die Hippos die Entscheidung treffen.
Oh ja, die Hippos und die Rhinos. Also wenn dann die Nilpferde und Nashörner ins Meeting getrampelt kommen, das kennt ihr vielleicht auch. Vielleicht müssen wir kurz auflösen, was das ist. Hippo steht für, pass auf, highest paid person's opinion, ne? Also, wer am meisten verdient oder der Chef sagt an sozusagen, ne? Wer am meisten, den höchsten Rang hat, der gibt den Ton vor. Und das Rhino steht für really high new opportunity. Die sind im Vertrieb anzuordnen vielleicht, ne? Wo dann also der Vertriebler reingestürmt kommt und sagt, hier, wenn wir dieses und jenes Problem für unsere Kunden lösen, dann haben wir einen dicken, fetten Auftrag hier. Alle rennen dem nach.
Ja, gerade das mit dem Hippo, natürlich gibt es eine Berechtigung für Führungskräfte versus und Management versus normale Fachkräfte beziehungsweise Wissensarbeiter, aber diese Berechtigungen haben ja auch damit zu tun, dass gerade früher, wo es noch nicht so viel Informationen auf dem Computer gab, Informationen aggregiert wurden beim nächsthöheren Management. Das ist ja heute nicht mehr so der Fall, dass man Management allein zur Informationsaggregierung, das kann man gar nicht mehr hinkriegen. Deswegen ist es oft eigentlich die Person, die vorne bei einem Problem an der Front arbeitet, die als Wissensarbeiter da das meiste Wissen hat, ja. Aber bevor ich auf dieses Thema zu sehr eingehe, woher kommen jetzt?
Vielleicht nur kurz zu ergänzen, ne? Im Rollenverständnis auch eines Produktmanagers ist ja einfach auch diese Rolle des besten Kenner der Kunden und Anwender und des Markts und des Wettbewerbs einfach drin, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen der Anspruch und der Nutzen von Produktmanagement fürs Unternehmen.
Das ist total richtig ergänzend. Das Problem ist jetzt, also woher kommen diese endlosen Diskussionen und diese komischen Entscheidungsfindungen, dieses fehlende Vertrauen? Weil ad hoc gearbeitet wird, weil spontane Entscheidungen aus Impulsivität und Bauchgefühl getroffen werden, weil es einen Mangel an strukturierten Tests gibt, ein reaktives Vorgehen und eine fehlende Datenorientierung. Oder wenn ich das jetzt auf das beziehe, was die Bernadette eben gesagt hat, der Produktmanager sollte die kompetenteste Person für diesen Markt oder für diese Problem-Area sein, aber es wird dem im Prinzip nicht geglaubt. er schafft es nicht, sein Wissen so darzustellen, dass man dem Unternehmen darauf vertraut.
Ja, und das Problem ist aber auch oftmals so dieses anekdotische Wissen, ne? Wenn man dann sagt, ja, unser Plan ist, dieses und jenes umzusetzen. Okay, warum? Ja, weil der Vertriebler hat uns erzählt, dass er mit seinem Nachbar gegrillt hat und der hat gehört das. Ja, also einfach so dieses anekdotische Wissen, einzelnen Stories, einzelne Anfragen, Probleme, die einem geschildert wurden, ohne wirklich eine fundierte Recherche dahinter zu haben, ne, und das irgendwie ja bestätigt zu haben, dass das mehr als einmal vorkommt, dieses Problem.
Da kommst du ja schon zum Punkt, also fundierte Recherche. Und da kommen wir jetzt so in den zweiten Teil unseres Podcasts. Wir haben ja immer die Struktur Problem, Theorie, Praxis und Next Steps. Mit einer fundierten Recherche muss man einfach anerkennen, was ist fundiert. Und heute haben wir ja das Thema mit dem Bias. Ihr habt schon sicherlich, jetzt hat die Bernadette so ein bisschen das ist ja auch sein deutschen Spruch aus der Autobranche gebracht. In Deutschland gibt es ja keine Diskussion. über 7 Minuten hin, ohne dass irgendjemand ein Autobranchenbeispiel bringt. Aber ganz oft wird ja auch gesagt, Leute, die Kinder kriegen, die sehen plötzlich nur Kinderwagen und all solche Sachen oder Survivorship Bias. Letztendlich, wir Menschen haben alle Bias oder anders gesprochen, kognitive Verzerrung. Und wenn ich hier mal eine andere Perspektive reinbringe, ich unterhalte mich oft mit Führungskräften in Industrieunternehmen und sei das ein Leiter F&E, ein Vertriebsmanager oder ein CEO oder ein Leiter Produktmanagement, das, was das Management am meisten von allen Produktmanagern befürchtet, ist und an PMs kritisiert, ist, dass die viele nur nach ihrem eigenen Bias und nach ihrem eigenen Glauben fragen und den dann im Markt bestätigen. Nicht, weil sie es böse meinen, sondern einfach, weil sie es nicht besser können oder gelernt haben. Und natürlich ist es jetzt so ein bisschen einfach meine Spiegelung, aber dafür soll unser Podcast ja sein. Und da kann man sich jetzt drüber aufregen oder man kann überlegen, was gibt's denn für eine Methodik, um solche Fehler zu vermeiden? Einerseits für die eigene Arbeit, aber auch dafür, dass einem im Unternehmen die Leute mehr vertrauen.
Es ist zutiefst menschlich, ne? So diese selektive Wahrnehmung zu haben und nur das zu sehen und auch zu hören, was einem in seinem eigenen Glauben bestätigt. Ich glaube, so funktioniert auch einfach unser Gehirn, dass es auch gerne Bilder vervollständigt, ne? Und Lücken schließt, weil es einfach davon ausgeht, dass es ist. Und es ist ja auch so, vielleicht auch einfach die Gefahr, wenn man immer so ein bisschen in seinem eigenen Sumpf schwimmt. Also das als Produktmanager, wenn du ja dann auch einfach eine gewisse Branchenerfahrung hast, ne, und auch lang in deinem Unternehmen bist, schon viele Kundengespräche geführt hast, dann glaubst du eben, dass es so ist, ne, oder du hast ja auch irgendwo die Erfahrung gemacht. Und dann gehst du so davon aus, ne? Oder wenn man mal mit Personas arbeitet oder so, dann hat man die Persona erstellt und dann denkt man, ja, brauchen wir jetzt überhaupt noch echte Kunden, ne? Mit denen wir reden müssen? Oder reicht es, wenn wir von der Persona ausgehen?
Also es ist menschlich, genauso wie du sagst, unser Gehirn funktioniert so und unsere Psyche, weil wir können uns nicht ständig selber hinterfragen, wir müssen uns auch manchmal bestätigen. Das ist gar nicht bewusst, sondern teilweise eben unbewusst so. Ja, und der zweite Grund ist, also wir tendieren, wie du gesagt hast, wir tendieren dazu, uns zu belügen, weil so der Mensch funktioniert. Und der zweite Grund ist einfach das Chaos, was wir halt natürlich auch in der täglichen Arbeit haben, dass man halt einfach die Abkürzung nimmt. Und da ist unser Gehirn ja relativ gut drin, Abkürzungen zu machen. Ja, jetzt haben wir in der Podcast-Einleitung heute von einer Hypothese gesprochen. Und wir haben eingeleitet, was eigentlich das Problem ist, also dass wir uns ständig selber betrügen, dass andere denken, wir machen es methodisch nicht korrekt. Aber Bernadette, was ist eigentlich eine Hypothese?
Eine Hypothese ist eine Annahme. Ja, also es ist erstmal eine Spekulation. Wir vermuten, dass etwas so ist. Und gehen vielleicht einfach davon aus, ne? Also es ist eine Annahme. Und was wir jetzt ja aber machen müssen, um irgendwie einen Wissensfortschritt oder auch einen Erkenntnisfortschritt zu haben, weil eine Annahme ist ja etwas Unsicheres, ne? Wir wissen nicht, ob es so ist oder nicht. Es ist eine Vermutung, was ganz Spekulatives. Und das hat jetzt mit Wissenschaft zu tun, ne? Und wie wissenschaftliches Arbeiten auch funktioniert. Und wenn du schon mal eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit oder irgendwas geschrieben hast, dann hast du dich ja schon mal mit wissenschaftlicher Arbeit auch beschäftigt. Und auch mit diesen, ne, dieses Hypothesen formulieren und dass wir jetzt eben durch Forschung, durch wissenschaftliche Arbeit herausfinden müssen, ob diese Hypothese stimmt oder eben nicht. Und jetzt haben wir ja über diesen Bestätigungsfehler gesprochen, der einfach ja zutiefst menschlich ist, ne, dass man dann nur die Informationen aufnimmt, die einem die eigene Annahme bestätigen. Und da hast du vielleicht schon mal was von Karl Popper gehört, ne, Wissenschaftstheoretiker, der auch in diesen, den man vielleicht schon mal in der Vorlesung oder so was von dem gehört hat. Und der sagt, um diesen Wissen, um diesen Bestätigungsfehler zu umgehen, geht es eigentlich nicht darum, Hypothesen zu bestätigen, sondern es geht darum, die Annahmen zu falsifizieren, also nach dem einen Beispiel zu suchen, das die Hypothese ruiniert, sozusagen. Das also sagt, stimmt nicht, was du da vermutest. Und finde ich eigentlich, finde ich genau den richtigen und interessanten Ansatz, ne? Also wir suchen nicht nach den Kunden, die das gleiche Problem haben, um zu sagen, okay, wir müssen an der Stelle was machen, ne? Oder das ist das Feature, das wir jetzt brauchen, sondern wir suchen dann eigentlich die Kunden und Anwendungsfälle, wo es eben genau so nicht ist.
Was mir daran, also ich gehe gleich mal auf ein konkretes Design, wie man praktisch so eine Annahme formuliert, drauf ein, oder das machen wir gleich letztendlich im Praxisteil. Aber ja, wer sich mit beschäftigen will, also kommt aus der Wissenschaft mit dem Karl Popper, und ich finde das, womit Bernadette begonnen hat, eigentlich, ja, es ist erstmal eine Annahme, und indem man sich wirklich einfach bewusst macht, das fällt einem vielleicht manchmal schwer, wenn man so Hypothesen, Fremdwort, sonst was, aber eigentlich sagt man, es ist einfach nur eine Annahme. Also man kann sich davon locker distanzieren. Es ist nicht die eigene Meinung. Und das ist ganz wichtig bei dem ganzen Thema, weil wenn wir hypothesenbasiert arbeiten, dann schaffen wir es, wenn wir das richtig gut machen, die Annahmen und die Punkte, an denen man arbeitet, von den eigenen Meinungen und von der eigenen Person zu trennen.
Aber und das ist vielleicht wirklich interessant für die Produktmanager, aber wir ja immer sagen, oder oft mal gesagt bekommt, das Produkt ist das Baby des Produktmanagers, und man mag sein Baby und man brennt für die Sache und Liebe macht blind an der Stelle, ne? Und dass es einfach so besonders schwer fällt, jetzt die eigenen Ideen, die man für die Weiterentwicklung des Produkts hat, auch in Frage zu stellen. Also wirklich kritisch zu prüfen.
Am Ende ist es ja egal, wie man es löst oder wie man was macht, sondern Hauptsache, man schafft am Ende einen Mehrwert für den Kunden. Und das ist eine Haltung, die ich auch als Unternehmensgründer kenne, wo man letztendlich immer sagt, bleib hartnäckig, stubborn in the vision, und flexibel in der Umsetzung bleiben. Und am Ende ist es den Leuten scheißegal, ob ihr ein Produkt oder eine Maschine entwickelt, die einen Knopf links oder rechts hat, die groß ist oder klein oder teuer oder günstig. Wenn es für die Leute ein Problem löst, dann ist die Problemlösung eigentlich das Geile, was man geschafft hat. Ja. Und nochmal daraus sozusagen, indem ihr wirklich auch Hypothese wirklich als Annahme versteht, könnt ihr mit diesen Aussagen, die ihr habt, und mit diesem Wissen ein bisschen lockerer umgehen. Mhm. Ja. Ich hatte mal einen amerikanischen Kollegen, der hat dann im Deutschen immer übersetzt und meinte, also ich kannte die Formulierung sonst nicht so sehr, aber der hat zu allen möglichen immer gesagt, Anselm, ich bin damit nicht verheiratet, wir können es auch anders machen, ja. Wir brauchen halt nur eine gute Begründung, ja. Also ja. Super, so, und dieser Spruch, der ist mir so haften geblieben, weil dann ist man wirklich in einem lösungsorientierten Modus.
Ja, und da geht es aber da nicht um die Idee für das Produkt, sondern dann geht es darum, was man bezwecken will.
Ja.
Ja, und das ist aber, glaube ich, ein großer eine große Challenge oder ein Perspektivwechsel für viele Produktmanager, weil viele, also das beobachte ich, ne? Viele haften am Produkt.
Und statt an der Lösung Problem. Oder ähnlich.
Ja.
Ja. Ja. Das heißt, wer sich damit noch ein bisschen mehr beschäftigen kann, wir haben in der Podcast-Folge unten so 2, 3 Sachen verlinkt. Neben Popper kann man sich natürlich auch mit kognitiven Biases beschäftigen und Verzerrungen, kognitive Verzerrungen in Deutschland. Es gibt auch dieses Buch von Rolf Dobelli, die Kunst des klaren Denkens. In gewisser Weise auch das Thema Design Thinking spielt hier eine Rolle. Gehen wir aber mal jetzt hier in dem Podcast zu der Praxis über, weil ja, ich weiß, dass Produktmanagement ein hochstressiger Job ist und dass es eine ständige Abwägung zwischen dringenden Tätigkeiten gibt und wichtigen Tätigkeiten. Also wir wollen hier keine reine Theorieschlacht machen. Aber wir wissen auch alle, also das Lustige ist, es gibt den goldenen Mülleimer nicht nur, ich habe das gestern mal für eine Präsentation gegoogelt, man kann sich wirklich goldene Mülleimer kaufen, falls ihr euch davor warnen wollt, ja. Also ihr wollt kein goldener Mülleimer sein und das Einzige, was ihr dagegen tun könnt, ist auch wirklich an den strategischen Themen arbeiten und so richtig arbeiten, dass es euch später oder dass es dich später nicht aus der Bahn wirft. Und da sage ich jetzt, das Interessante ist, bevor man zu reinen hypothesenbasierten Arbeiten kommt, da gibt es einen Mikroprozess, muss man sich erstmal bewusst sein, einmal so eine Hypothese aufzustellen und dann zu sagen, juhu, ich habe hypothesenbasiert zu arbeiten, ist ungenügend, ist ein totaler Quatsch. Weil jeder, der mal entweder ein Lastenheft geschrieben hat oder ein Produkt-Business-Plan oder, wenn ich es sage, einfach mal strukturiert die Produktrisiken bearbeitet hat, ja, also die Use-Case-Risiken, Feature, Variantenrisiko, Technologie, Qualität, Marktrisiken bearbeitet hat, in welchen Geografien, wie groß ist der Markt, Timing, Pricing, Vermarktungsrisiken und Organisationsrisiken, der weiß halt, dass es einen Riesenprozess gibt mit ganz vielen Annahmen, die man trifft und die man richtig bestätigen soll. Und nur wenn man diese ganzen Themen einigermaßen methodisch korrekt angeht, dann glauben einem die Leute im eigenen Unternehmen. Das heißt, es genügt nicht, einmal raus zum Kunden zu fahren und es genügt nicht, einmal eine Idee aufgestellt zu haben. Ja, also zum Beispiel ganz bekannt aus dem Design Thinking ist immer, es gibt eben eine Trennung von Problem Space und Lösungsraum. Ja, wenn die Kunden einen Bedarf haben, dann heißt es noch nicht, dass die dafür einen blauen Füller brauchen, sondern vielleicht brauchen die einen roten Kuli. Ja, und wenn man dann fragt, muss der Kuli 5 Zentimeter lang sein, während man vorher erstmal fragt, willst du überhaupt schreiben? Diese Phasen muss man trennen. Also man muss wirklich die verschiedenen Hypothesen und Probleme von den Lösungen in dem ganzen Prozess trennen. Und das Problem, weswegen ich eben vom goldenen Mülleimer gesprochen habe, ist, ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden und der meinte, ja, unsere Produktmanager, die sind gerade super busy, weil die alle in Launch-Vorbereitung sind. Und die anderen Produkte, wo ihr gerade in der frühen Ideation-Phase seid, in der wichtigen Phase, macht ihr das, nachdem gelauncht wurde oder läuft es gerade parallel? Ja, es läuft gerade parallel. Das heißt eigentlich, die dringenden Themen killen gerade die strategisch wichtigen Themen bei denen im Haus. Kleiner Rant dazwischen. Was ist jetzt der Mikroprozess des hypothesenbasierten Arbeitens, wenn wir uns damit einig sind, dass man das eigentlich im gesamten Produkt Ideation, Konzeptions- und Produktmanagement-Prozess immer wieder hypothesenbasiert macht? Es kann auch sein, nehmen wir jetzt mal an, ihr wollt ein Produkt ausphasen oder ihr habt interne Priorisierungsdiskussionen. Ist dieses Produkt noch wichtig oder kann man das rausnehmen? Auch da kann man hypothesenbasiert arbeiten. Oder ihr müsst eine neue Vermarktungskampagne machen, weil das Produkt, wie sagt man so schön, revitalisiert werden muss. Auch da kann man hypothesenbasiert arbeiten, um rauszufinden, woran es liegt. Es beginnt halt in einem Schritt 1 mit einem Brainstorming. Also ihr habt ja Kompetenzen und ihr habt auch schon erste Hinweise, was es sein kann. Da kann man dann ja sagen, wir haben kleine Artefakte, so wird es wissenschaftlich dann formuliert. Ja, also wir haben hier eine Supportmeldung, wir haben da mal ein Gespräch und daraus kann man ja mal sagen, okay, da sind 2, 3 Problemräume oder in unseren Workshops nennen wir das immer die Leitfragen. Nehmen wir jetzt mal an, wir gehen jetzt einfach mal von dem Bedarf aus ganz am Anfang. Ja, der Kunde hat folgenden Use Case. Und für diesen Use Case könnt ihr eine Hypothese formulieren oder mehrere. Eine Hypothese bringt aber nur was, wenn ihr auch schon überlegt, mit welchem Experiment wollt ihr diese Hypothese später entweder validieren oder falsifizieren? Und es gibt unterschiedlichste Experimente, da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf das einfächern. Und welche Kriterien, also welche Ergebnisse dieses Experiments sind dann für mich ein Beleg dafür, dass die Hypothese entweder bestätigt wurde oder widerlegt wurde? Im schlimmsten Fall gibt es ein unklares Ergebnis oder man hat eine komplett neue Erkenntnis. Und wenn man dann das Experiment hat, den Ausgang des Experiments, dann muss man ja am Ende sagen, okay, ich habe was gelernt und jetzt iteriere ich, gehe ich in die nächste Runde. Brainstorming, Problem identifizieren, Hypothese, passendes Experiment, Ausgangskriterien und wieder iterieren.
Genau, das heißt also ne, ein Kreislauf beziehungsweise sich wiederholender Prozess, wo sich die Information oder die Erkenntnis, also wissenschaftlich gesprochen, der Wissensfortschritt auch immer weiter verdichtet, weil am Anfang geht es vielleicht auch noch darum, so ein bisschen qualitativ zu arbeiten, ne, die Hypothese zu schärfen, also irgendwie weiter dran zu formulieren, sie konkreter zu machen, um dann eben in weiteren Schritte auch quantitativ zu arbeiten, also sprich auch auf eine größere Gruppe, also größere Meinungen und Stimmen dazu zu sammeln, um dann zu gucken, wen betrifft es eigentlich alles, ne? Und ist da ein entsprechendes Potenzial auch da? Aber also, ich meine, es ist ja auch echt ein Aufwand ein bisschen, ne? Also es ist ja echt auch Arbeit, das zu machen. Soll man das jetzt bei jeder Supportanfrage, also wann lohnt sich das, also tiefer reinzugucken?
Gerade das Thema Supportanfrage ist so ein schönes Beispiel, weil halt viele denken, ja, aus so 2-3 Inzidenzen lässt sich dann mal zu schauen, ist da was Größeres dahinter oder nicht. Und da geht es ja auch manchmal einfach nur zu schauen, wie groß ist das Thema insgesamt und muss ich mich darum überhaupt kümmern oder nicht. Also priorisieren muss man ja nach wie vor weiterhin. Und wir haben ja dann später auch die Möglichkeit, bei den Experimenten zu schauen, welche Experimente sind passend, einerseits vom Aufwand und von der Wirkung her. Deswegen, es muss immer ein bisschen zu dem Thema passen, wenn man jetzt später zu dem Experiment geht. Aber was wir hier auch in der Podcast-Folge verlinken, ist, wenn man einmal eine Struktur hat, wie man so eine Hypothese aufstellt, dann kann das auch innerhalb von 5 Minuten passieren. Und es gibt auch von Strategizer diese Hypothesenkarten. Die sind nichts anderes als diese Sätze, die man sonst auch formulieren kann. Aber manchmal hilft es einem, das zu verbildlichen, dass es ja eigentlich manchmal auch nur ein Gedankenschritt dazwischen ist. Aber im schlimmsten Fall kannst du halt auch sagen, ja, okay, diese Hypothese, wenn ich die einmal aufgeschrieben habe, dann habe ich mich wenigstens einmal gedanklich distanziert davon und dann kann ich dafür aber auch schnell eine Antwort finden. So ein bisschen meine Antwort auf deine Aufwandsfrage.
Ja, also ich denke, es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, worum es gerade geht, ne? Und auch welches Potenzial irgendwo dahinter steht und welcher Aufwand auch sonst irgendwo dahinter steht. Ne? Wenn es jetzt also, um einfach eine Entscheidung treffen zu können, muss ich das in die Entwicklungsabteilung geben, ne? Da entsteht ein Aufwand und welcher Nutzen fürs Unternehmen, nicht nur für die Kunden, auch fürs Unternehmen, steht dem gegenüber. Ne? Also da sind wir wieder beim Business Case, liebe Produktmanager und Produktmanagerinnen, ne? Und der ganz zentralen Frage, was kostet's, was bringt's?
Ja, da kann man aber nur 2 Dinge, denke ich, ergänzen. Also das eine ist, also ich höre so oft, dass manche Produkte erst getestet werden, wenn das Produkt produziert ist, also so Feldtestmäßig.
Ja,
und wenn man halt zu spät merkt, dass das Ding ein Rohrkrepierer ist, die Kosten sind jedes Mal höher, als es vorher zu testen. Und das gilt sowohl für die Hardwareindustrie, also für die Industrie, als auch für die Software, wo ich tagtäglich mit arbeite. Wir wissen, wir sagen auch manchmal, jetzt gibt's genug Beweise, manchmal gibt's auch Daten, wo man was analysieren kann. Aber wir haben bei uns auch ein Motto und haben zuletzt ein Thema gehabt, wo wir was verbessern wollten. Und dann hat sich bei uns der CTO geweigert, irgendwas anzupacken, nur weil bei uns aus Business-Sicht was komisch aussah, bis wir Kundeninterviews geführt haben. Und man muss ja, man kann ja auch mal 10, 20 Interviews führen, aber die Kosten, die man intern in der Organisation hat, und wenn man dann ein Produkt produziert, wo der Vertrieb sich den A aufreißen muss, um das zu verkaufen und Marketing, die Kosten sind quasi immer größer, als dass man mal kurz eine gedankliche Schleife dreht.
Das ist jetzt cool, weil die genau diese Diskussion hatte ich auch gestern mit einem Team im Training und da haben wir den Begriff Totgeburt geprägt. Das war dann so ein bisschen das geflügelte Wort für den ganzen Nachmittag.
Ja. Und da komme ich wieder auf den goldenen Mülleimer zurück. Also was ist denn der Vorteil von so einer methodischen Arbeitsweise? Man hat unvoreingenommene Entscheidungen oder man macht die Entscheidung zumindest unvoreingenommener. Man hat auch eine Ausrichtung als Team, weil wenn man eine gemeinsame strukturierte Arbeitsweise hat, dann ist es auch kein reiner Streit mehr, wo es heißt, ja, du hast doch keine Ahnung und ich bin länger in der Branche und ich habe aber mit dem und dem gesprochen, sondern dann hat man zumindest auf einer gemeinsamen Methodik das erarbeitet. Und das ermöglicht am Ende auch Nein zu sagen und einen Fokus zu haben, weil viele Produktmanagement-Abteilungen sind ja auch manchmal, und daran sind sie selber schuld, ich muss es mal so sagen, die sind Opfer von einem CTO, von einem Entwicklungsleiter, von einem Vertriebsleiter, von allen möglichen Leuten im Management, die natürlich auch eine Meinung sagen. Und wenn ihr im Produktmanagement eure Meinung nicht gut genug begründet, dann zählt halt auch immer die Meinung von anderen, weil ihr habt ja auch keine bessere Meinung. Das heißt, die Aufgabe vom Produktmanagement ist letztendlich, hier da die methodische Marktkompetenz reinzubringen. Und das kann niemand anderes tun. Und der Vorteil ist, wenn ihr das macht, dann habt ihr eine klare Linie und die klare Linie könnt ihr auch im Unternehmen ganz klar vertreten und dadurch entsteht Vertrauen und dadurch sind die anderen auch dann gerne bereit zu sagen, ja, okay, ich habe zwar Folgendes gedacht, aber ihr habt mir das ja jetzt hier sehr klar argumentativ gegeben, warum ich mich eher euch als Produktmanagement anschließen sollte.
Ja, Punkt, Ausrufezeichen, also das Haken dran, ne? Und das ist wirklich ein riesen Turn auch für viele Produktmanager, gerade wenn sie neu die Rolle übernehmen und vorher irgendwo an der Entwicklung des Produkts oder in der Anwendung des Produkts beteiligt waren und einfach dieses Produkt so gut kennen. Und man sich dann wirklich vom Produkt lösen muss, ne, von diesem reinen Denken, wie, ja, was kann man da noch dran schrauben, ne, was können wir da noch dran optimieren und verbessern, in die Technik denke. Wirklich den Switch zu machen hin zum Problem. Wie kann man das, was muss ich für das Unternehmen und auch für den Kunden verbessern? Welches Problem wollen wir lösen? Und sich da dann zu öffnen und dann wirklich einen Fokus in der Arbeit genau da drauf zu legen, weil es geht nämlich nicht darum, irgendwelchen Second-Level-Support zu machen für Vertrieb und sonst wen, ne, das Produkt zu präsentieren und zu erklären. Also aber wenn ihr zum Kunden geht, dann geht ihr dahin nicht, um das Produkt zu präsentieren und zu erklären, sondern ihr geht dahin, um den Kunden zu verstehen und zu beobachten. Nee. Ne? Und deswegen dieses Hypothesen formulieren, das ist so zentral eigentlich in der Tätigkeit des Produktmanagers. Und jetzt echt mal Frage an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, wie viele Gedanken hast du dir dazu schon gemacht? Für dein Produkt?
Also es wird zentral bleiben und die Aufgabe kann einem niemand abnehmen. Also es ist in der Wissensarbeit allgemein so, aber im Produktmanagement, also niemand anders hat die Verantwortung, dass du kein goldener Mülleimer bist. Was ist eine gute Hypothese oder wie kann man, da gibt's eine gewisse Satzstruktur und die einem helfen kann. Und zwar, wenn man was anfängt mit ich oder wir glauben das Punkt, Punkt, Punkt. Also es ist quasi eine Vorhersage oder eine Annahme, die halt so beginnt und dann ist es idealerweise so, dass man sagt, dass zum Beispiel Kundengruppe X aus folgendem Grund, also sie soll sehr spezifisch sein, am Ende soll sie wahr oder falsch, also sie soll widerlegbar sein und nicht sehr unkonkret formuliert sein, sodass man sie leicht testen kann und dass sie klar und messbar ist. Das sind so die wichtigsten Punkte für eine Hypothese. Und was sich hier halt unterscheidet, ich glaube, ich habe es vorher schon mal gesagt, die Hypothese ist nicht eine Forschungsfrage. Also wenn man eine Hypothese hat und man sagt, jetzt mache ich danach ein Kundeninterview oder jetzt fahre ich danach auf die Baustelle, dann muss man den Leuten nicht diesen Satz an den vors Gesicht knallen, sondern die Leute, die meinetwegen, die man besucht, die Kunden, die sprechen meinetwegen eine komplett andere Sprache. Da muss man sich überlegen, wie mache ich den Transfer zu einer einfachen Sprache, die wieder methodisch korrekt ist, sodass die Leute einem ehrlich antworten. Aber das wäre Inhalt für eine andere Podcast-Folge, um ehrlich zu sein. Da gibt es ja auch Methoden, wie man Fragen so formuliert, dass man nicht in die, dass die Kunden einen nicht belügen.
Ja, was machen wir denn jetzt damit, Anselm? Was schlägst du denn unseren Hörern vor, wie sie denn als nächstes vorgehen können?
Ehrlich gesagt, das, was wir heute besprochen haben, klingt für manche am Anfang wissenschaftlich, aber es ist weder teuer, noch ist es hyper schwierig. Also ich würde echt empfehlen, dass man sich vielleicht mal so eine Karte nebenbei ausdruckt oder wirklich da bereithält, weil einfach mal die Sachen ein bisschen neutraler formulieren, das kriegt jeder Produktmanager ab heute hin. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann, wir haben ja die Links hier in dieser Folge auch, die einem so ein bisschen leiten können. Aber du kannst zum Beispiel auch mal ChatGPT oder natürlich der, wie sagst du, eine Fernsehwerbung immer, dem Apotheker deines Vertrauens, also nee, der KI deines Vertrauens, kannst du durchaus mal die Frage stellen. Stelle dir vor, du bist ein Innovations- und Produktmanagement-Experte mit Hintergrundwissen in Design Thinking und Umgang mit kognitiven Bias oder hypothesenbasierten Arbeiten. Helfe mir, eine Hypothese zu formulieren, die sich leicht als Experiment oder Befragung testen lässt, und dann beschreibst du dein Problem. Ja? Und ChatGPT und andere KI-Systeme deines Vertrauens haben mittlerweile auch eine Diktierfunktion. Du musst das nicht mal eintippen, sondern du kannst dann einfach dein Problem reinreden, und selbst wenn du 5 Minuten reinredest, ohne es vorher zu strukturieren, das macht halt die KI. Ja, das ist am Anfang, das kostet, also das ist echt easy zu machen. Und das heißt, du kannst es jetzt bei aktuellen Produkten und Diskussionen anwenden.
Ja.
Zweitens kannst du natürlich bei Bernadette anrufen. Du hast es als Teil deines Trainings. Vielleicht willst du dazu kurz was sagen.
Ja, also es ist natürlich Teil des großen Trainingsprogramms PM Upgrade. Es ist aber auch, also gibt da auch Inhouse-Konzepte speziell dazu, wo es einfach auch darum geht, auf dem Weg zum strategischen Produkt-Businessplan als Kernstück und Herzstück deiner täglichen Arbeit als Produktmanager, den solltest du ja nicht auf Basis von, wie gesagt, anekdotischem Wissen und deinen eigenen Glaubenssätzen und Wunschvorstellungen für dein Produkt, deine tollen Ideen, sondern du solltest den ja machen auf Basis von fundiertem Wissen, und dementsprechend ist es natürlich ein essentieller Teil meiner Arbeit, dann auch zu vermitteln, wie man das macht und auf welche Stolperfallen man vielleicht auch noch achten sollte, wie man da vorgehen kann. Hab da auch Tools und Methoden an der Hand, die ich gerne teile und da vermittle. Ja, und zu dir kann man gehen, Anselm, ne? Weil ihr habt ja zum einen die technische Umsetzung dann dafür, für mit der Software, die jedem Produktmanager dabei hilft. Und damit die Software auch gut genutzt werden kann, gilt das Gleiche wie bei KI, Shit in, Shit out. Wenn man natürlich nicht richtig weiß, wie man damit arbeiten kann, dann kriegt man auch nichts raus. Dementsprechend macht ihr da auch eine Vorbereitung, ne, und Workshops dazu.
Ja, genau. Ja. Also es gibt praktisch bei uns so den Customer Centricity Basics Workshop, der hilft eben vielen Teams, weil da sich einerseits das Management fragt, werden die Fragen richtig gestellt, aber auch viele PMs nicht wissen, wie gehe ich da jetzt vor, und genau da ist eine Hälfte von das hypothesenbasierte Arbeiten, was halt wirklich jedes Mal inspirierend für die Teams ist und auch richtig Augen öffnet, weil diese Methodik halt auch wirklich sehr, sehr praktisch geübt wird, und dann habt ihr es eben nicht nur hier aus dem Podcast oder aus den Links, die wir machen, sondern eben auch mal praktisch geübt. Ist ein Halbtagesworkshop, volle Empfehlung, und insofern haben wir ein paar praktische Tipps heute mitgehabt. und empfehlen euch allen, arbeitet methodisch korrekt und alle werden euch hinterherlaufen.
Ja, dazu vielleicht doch zu deinem Gesprächspartner, den du hattest, weil er sagt, alle sind mit Launches beschäftigt und die Innovationsarbeit läuft parallel. Ne? Ich meine, nur mal so als Gedanke, wenn man das mit den Hypothesen richtig gemacht hat, dann geht auch der Launch besser. Ne? Dann ist auch die Launch-Vorbereitung besser. Also die Arbeit lohnt sich doppelt.
Definitiv, definitiv. Wir könnten vielleicht in der späteren Folge auch nochmal drauf eingehen, was es alles für Experimente gibt von Hypothesen. Also deswegen ist ja natürlich auch, also es geht immer darum, das mit dem Kunden zu testen oder ähnliches. Aber da will ich heute die Folge nicht aufblähen. Da wisst ihr aber auch, dass ihr mit Evolut an der richtigen Stelle seid, wenn ihr euch das mal anschaut, was wir tun. Und insofern nochmal kleine Erinnerung. Bewertungen und Rezensionen sind was Unterschiedliches. Wir freuen uns bei dem Podcast auch über deine Bewertung und wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine gute Woche, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, und bis zum nächsten Mal. Anselm, hat mir wieder Spaß gemacht. Wir hören und sehen uns.
Total. Bis dann. Ciao.
Bis dann.